ARD.
Er kannte mich von der verbotenen Liebe und ich kannte ihn nicht. Er war dritter Torwart bei Leverkusen. Also so ging es los und dann waren wir erstmal jahrelang Freunde.
Ach, er hat sich aber erkannt. Sag mal, bist du nicht die von verbotenen
Liebe? Nee, die haben damals die Leverkusen-Spieler alle, also ich glaube die ganzen Fußballer haben alle verbotenen Liebe geguckt.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Heute mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Leute, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer Schauspielerin, die erst Soapstar bei Verbotene Liebe war und neuerdings für Recht und Ordnung auf Hamburgs Straßen sorgt in der ZDF-Serie Notruf Hafenkante.
Hi, ich bin die Isabel Nowak, ich bin die Neue.
Oh moin.
Hi.
Und ihr seid? Kollegin Hansen und Kollege Seeler. Freut mich.
Mein Fall, mein Opfer, meine Polizeiarbeit.
Wie reden Sie denn mit mir? Sie verlassen jetzt sofort meine Notaufnahme.
Ganz im Ernst, wenn Sie sich noch einmal meine Befragung einmischen.
Das kommt nicht wieder vor.
Lilli Holunder. Moin, Lilli.
Moin, hi.
Wie war denn der Start als Neue in der Hafenkante?
Also ich war am ersten Tag natürlich sehr nervös, weil man hat immer so das Gefühl, so ein bestehendes Team, da kommst du rein und alle gucken natürlich, wie ist die Neue? Aber das Team ist, und dafür ist die Hafenkante auch bekannt, das hatte ich auch schon vorher gehört, so, so zuckersüß. Es ist so familiär da. Ich habe genau 2 Tage gebraucht, bis ich mich so angekommen gefühlt habe und zu Hause gefühlt habe.
Hast du schon so einen Buddy da, so einen Best Friend?
Ja, einige. Ich liebe Butze, unseren Mann von der Requisite. Ich liebe meinen Partner Marc. Ich liebe ganz viele Gerrit natürlich. Also es ist einfach so ein, ja, nach Hause kommen.
Wie sitzt denn die Uniform? Ich habe gehört, du bist so in der Rolle schon aufgegangen, dass du dich verletzt hast.
Ich habe mich in der ersten oder in der zweiten Woche direkt verletzt. Da haben wir ein Verhör gedreht und ich war sehr drin und habe dann mit der Hand auf den Tisch geschlagen und dann habe ich mir direkt irgendwie die Kapsel ein bisschen verletzt und meine Hand ist dick geworden, aber das war halb so wild.
Wie fit musst du eigentlich sein? Ich habe auf Insta gesehen, du hast mal versucht, einen Klimmzug zu machen. Es war ein halber, glaube ich, ne?
Ja, es war ein ziemlich armseliger, lächerlicher Versuch. Fit? Ich mache eh super viel Sport. Ich bin auch mit einem Ex-Sportler zusammen und wir sind beide, das ist unser Hobby. Für die Rolle musst du jetzt nicht so fit sein, aber Drehen an sich ist auch sehr körperlich. Du stehst auch wirklich sehr viel und du musst auch mal rennen. Und da hilft es natürlich schon, wenn man sich fit hält.
Was machst du denn? Was macht ihr denn für Sport? Macht ihr gemeinsam Sport?
Ja, und mittlerweile können wir das auch ganz gut. Also früher haben wir uns dann gerne mal gestritten.
Was? Wie?
Ja, weil René natürlich alles besser weiß.
Muss man sagen, du bist mit René Adler verheiratet, genau.
René weiß natürlich alles besser. Und ich bin aber auch wirklich sehr, sehr, sehr versiert in all den Übungen, die ich mache. Und ja, wie das halt so ist, wenn Mann und Frau zusammen was machen und dann wird gegenseitig kritisiert oder... der eine sagt dann irgendwie, aber guck mal, es ist irgendwie besser, wenn du den Winkel so machst und so und so. Und er will mir wahrscheinlich nur helfen, bei mir kommt es aber als Kritik an. Also wir sind einfach nur ein klassisches Paar wie jedes andere auch. Und mittlerweile klappt es aber ganz gut, weil wir jetzt auch schon eine Weile zusammen sind. Ne?
Über eure Beziehung sprechen wir nachher auch noch ein bisschen. Der Name Lilli Holunder, ich sag mal, das klingt ja wie gemalt. Lilli Holunder, ist das echt?
Eigentlich ist es ja Holunder, weil es 2 L sind. Mhm. Aber eigentlich habe ich auch aufgegeben, es zu korrigieren. Und es ist tatsächlich mein echter Name. Also meine Mama hat Lesen und Schreiben gelernt mit Lilli macht Lalilu in der Grundschule. Es ist keine Abkürzung und mein Papa ist Holunder mit Nachnamen.
Ach so, aber es klingt wirklich wie eine Figur aus einem Astrid Lindgren-Buch oder so.
Ja, es könnte ein Kinderbuch sein, es könnte aber auch eine ganz andere Richtung sein. Also die einen sagen so, die anderen sagen so.
Welche Erfahrung hast du denn mit deinem Namen gemacht? Also du wirst wahrscheinlich auch da gefragt, ist der echt?
Ich werde immer gefragt, ob der echt ist. Ich mag meinen Namen auch total gerne. Also ich finde es fast schade, dass unsere Kinder Adler mit Nachnamen heißen. Obwohl das passt auch gut zusammen und fast auch schade, dass man in Deutschland keinen Doppelnamen den Kindern geben darf. Ich glaube, die ändern das jetzt. Aha. Aber wir sind ein bisschen spät dran. Ich mag, wie gesagt, meinen Nachnamen sehr gerne.
Du bist in Leverkusen geboren. Bist schon wie lange jetzt in Hamburg?
Ich bin jetzt seit 12, 13 Jahren mittlerweile in Hamburg. Also wir sind damals zusammen hierher gekommen, als René beim HSV unterschrieben hat. Genau. Und ich bin aber Kölnerin, muss ich das so sagen. Ich bin zwar in Leverkusen geboren, aber ich bin in Köln.
Also gefühlte Kölnerin oder gefühlte Hamburgerin?
Nein, also ich bin für immer Kölnerin, das kriegst du aus einem Kölner auch nicht raus, aber ich habe Hamburg sehr, sehr lieb gewonnen.
Lang genug in Hamburg für unsere 040-Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Alster.
Warum?
Ach, ich glaube, weil ich da öfter bin. Ich habe in Alster Nähe gewohnt. Ich bin, habe da die ersten 2 Jahre meinen Sohn immer hingeschoben. Wir haben immer Enten geguckt. Und das ist, glaube ich, was ziemlich Sentimentales. Und ich mag die Alsterrunde joggen und die Hundewiese. Da war ich das erste Mal, als ich meinen Hund neu hatte oder unseren Hund neu hatte. Das ist für mich so zu Hause. Elbe finde ich ganz toll, bin ich aber einfach sehr selten.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen immer.
Ja? Mhm. Warum?
Das kam ja sehr viel aus der Pistole. Ich habe mich überfressen an Franzbrötchen. Ich kann es nicht anders sagen. Als ich herkam, war Franzbrötchen für mich wirklich was Neues. Und ich fand es so geil, dass ich es gefühlt täglich gegessen habe. Und jetzt kann ich es nicht mehr essen. Mhm. Jetzt reicht mir auch mal so ein, wenn René eins isst, reicht mir mal so einmal beißen. Und dann habe ich schon wieder genug. Mhm. Aber Fischbrötchen geht theoretisch immer, ja.
Großstadtrevier oder Tatort?
Auf jeden Fall die Hafenkante.
Die war nicht extra nicht drin. Genau. HSV oder Pauli?
Ach, da gibt es ja nur eine Antwort für mich.
Also ist das so? Also bist du da so?
Muss ich ja. Ja, natürlich. Aber ich meine, ich saß da auch 5 Jahre lang und habe angefeuert. Und natürlich bin ich auch, habe ich ein gutes Plätzchen in meinem Herzen freigeräumt für den HSV. Mhm.
Und hast du jetzt auch EM geguckt?
Ehrlich gesagt, nur so, es lief nebenbei, weil ich war jetzt die ganze Zeit alleine mit den Kids, weil René ja für das ZDF Morgenmagazin und Mittagsmagazin in Berlin war die ganze Zeit. Und ich habe ehrlich gesagt nur den Fernseher angemacht, damit ich nicht mich so einsam fühle abends und habe dann irgendwie noch ein paar Übungen auf dem Boden gemacht und so oder Wäsche gefaltet. Ich war nicht so drin, muss ich sagen.
U-Bahn oder Taxi?
Ich fahre sehr gerne Bus.
Ah, mhm. Warum?
Oh, ich weiß nicht, weil man kriegt so ein bisschen was von der Stadt mit. René ist zum Beispiel ein U-Bahn-Typ und im Auto wird mir immer schlecht. Also grundsätzlich fahre ich nicht gerne Auto, also ich bin nicht gerne Beifahrer. Und Busfahren finde ich irgendwie, man sitzt so ein bisschen höher, was meinem, mir wird schlecht, sehr gut oder sehr entgegenkommt. Und man kommt so ein bisschen langsamer durch die Welt. Man fährt da kurz runter, weil du kannst es eh nicht beschleunigen.
Ja. Mhm. Mit dem Bus. Der Bus braucht aber manchmal auch einen Ticken länger. Also das ist was zum Entschleunigen.
Genau, das ist das Argument von René. Er sagt, mit der U-Bahn bist du schneller. Ja. Aber da siehst du natürlich nur was, wenn du mal irgendwann rauskommst aus dem Loch. Und genau, Bus ist so entschleunigend.
Also dein Mann ist dann eher so der Pragmatiker.
Mein Mann
und du
ist
bist dann eher so die
und
Ästhetin.
Ich bin der Fünfer.
Ja. Sehr schön. Neuer Wall oder Schanzenflohmarkt?
Lehmwegflohmarkt.
Ja, also aber eher Flohmarkt.
Ja.
So, genau. Mhm.
Ja.
Hamburg ist die schönste Stadt der Welt?
ich kann mich jetzt nur unbeliebt machen. Mein Herz gehört Rom und New York
Rom.
Und Tokio.
Eben war halt noch von Köln die Rede.
Ja,
und dann,
ich bin halt Kölnerin, aber ich liebe Rom. Das ist, weiß ich nicht. Obwohl ich Spanisch und Französisch spreche und kein Italienisch, liebe ich Rom.
Also, aber in der Welt unterwegs. Sag mal, wie wohnst du, wie wohnt ihr in Hamburg?
Aktuell wohnen wir in einer süßen kleinen Wohnung. Mhm. Und also in Anführungszeichen klein, ich übertreibe natürlich.
Wo denn? In welchem Viertel denn?
Mitten in Eppendorf. Und wir bauen gerade ein Haus um und hätten eigentlich, als wir es gekauft haben, direkt einziehen können. Haben uns dann aber entschieden, ach komm, wir machen noch das. Ach, wenn wir schon dabei sind, machen wir noch das. Ach komm, dann reißen wir noch die Küche raus, machen die auch noch neu. Und jetzt dauert es bestimmt 1,5 Jahre, bis wir einziehen.
Oh, also doch noch. Also,
ja, es ist eigentlich eine Kernsanierung.
Dann. Und wo wird das sein? Auch in Eppendorf?
Das wird in der Nähe sein.
In der Nähe, okay. Ah, oh, ganz geheimnisvoll, sicherheitshalber. Ihr habt ja lange aber woanders gewohnt, hier ums Eck.
Wir haben lang am Innopark gewohnt, genau, das kann ich ja sagen.
Ja, genau. Und das ist doch auch schön da.
Ist auch super schön. Wir hatten auch ein traumhaft schönes Haus, aber ich wusste immer, da will ich nicht alt werden. So schön die Gegend ist. Muss ich sagen, ich bin halbe Türkin, ich bin Kölnerin. Havestehude ist dann doch so ein bisschen zu steif für mich, mea culpa. Und am Ende des Tages war es ein Reihenhaus. Wir hatten nur einen klitzekleinen Garten und ich merke auch, ich habe so richtig Bock auf Gartenarbeit und wir wollen so ein bisschen mehr unsere Ruhe auch haben. Und wo wir jetzt hinziehen oder irgendwann mal hinziehen, da sind wir sehr stadtnah und haben trotzdem so eine Ruheoase für uns. Das ist, glaube ich, für uns auch sehr wichtig, weil wir beide sehr unbeständige Leben haben. Also René ist super viel weg, ich arbeite super viel und wir wollen einfach, wenn wir nach Hause kommen, wirklich für uns sein.
Und jetzt die Zwischenlösung in Eppendorf. Wie lebt es sich denn da so?
Mega gut. Ich habe die tollsten Nachbarn. Mein Nachbar bringt mir immer Essen rüber und die Kinder dürfen da immer klingeln und sich irgendwie ein Obst abholen oder eine kleine Schokolade. Ich kann von meinem Balkon schon das Treiben in Eppendorf beobachten. Das liebe ich. Also ich bin halt total die Stadtpflanze und ich liebe es, diese Energie mitzukriegen.
Mhm. Du kommst eben, also bist in Leverkusen geboren, hast du gesagt, aber bist Kölnerin. Mhm. Was ist denn so toll an Köln?
Wir sagen ja immer, Köln ist gefüllt. Also es mag nicht die schönste Stadt sein, aber es ist, ich glaube, es ist dieser Singsang, wenn du morgens schon in die Bäckerei gehst, diese wirklich gute Laune, dass dir jemand Moin Morgen entgegenschreit. Und es ist immer sehr, 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 sehr freundlich. Es ist auch wirklich keine Legende, dass du alleine in einen Café gehen kannst oder alleine in eine Bar gehen kannst und du findest jemanden und wirst auch sehr, sehr warmherzig aufgenommen.
Dann ist das für dich aber hier nach Hamburg zu kommen doch auch ein gewisser Kulturschock gewesen.
Also ich war doch überrascht, wie teils freundlich die Hamburger sind, bis auf, naja.
Na, jetzt wird's doch interessant.
Naja, ich habe in der letzten Zeit bin ich so ein bisschen, das habe ich auch in meinem Podcast jetzt erzählt, ich habe vor kurzem jemanden angeschrien, eine ältere Frau, weil ich einfach die Nerven verloren habe, weil ich einfach keine Nerven mehr habe für unfreundlich. Sobald du mit Kinderwagen unterwegs bist, bist du schon mal ein Feindbild für viele ältere Leute, habe ich festgestellt. Isenmarkt, Eppendorf ist da ganz extrem. Das sind dann Leute, die es nicht einsehen, mal einen Zentimeter auszuweichen. Und man ist einfach mit seiner Existenz, stört man die Person schon. Und da habe ich dann die Nerven verloren und habe mal kurz vor meinen Kindern geschrien. Also pädagogisch war ich eine 6- an dem Tag. Ich habe meinem Sohn auch hinterher erklärt, Kaspar, ich habe jetzt gerade geschrien, weil die Frau uns angemeckert hat, zu Unrecht. Und dann darf man auch mal was sagen.
Also ja. Da achtest du dann drauf. Wie bist du denn aufgewachsen damals dann in Köln?
Ich bin in der Voreifel groß geworden erstmal, bis ich 10 war, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, da wo die Flut war vor 3 Jahren. Also mitten in Ahrweiler. In einem super, super wunderschönen historischen Städtchen mit Stadtmauer und Weingebiet. Und dann haben sich meine Eltern getrennt und dann war ich ab zehn war ich mitten in Köln, im belgischen Viertel. Mhm. Mitten. Also das war früher mehr so ein Künstlerviertel, viele Schauspieler. Meine Mama ist ja auch Schauspielerin. Heute ist das Shopping Area geworden, kann man sagen. Genau, aber ich war einfach immer mittendrin und ich habe schon immer geliebt, irgendwie dieses Rausgehen und im Leben sein. Tür auf und los geht's.
Mhm. Du lässt dir ja erkennbar und hörbar nicht die Butter vom Brot nehmen, sondern warst du immer auch schon so in der Schule und tough und hier
also kommt Lilly. Ich war immer der Klassenclown,
ja,
aber habe dadurch natürlich auch viele Probleme gehabt. Also zum einen, klar, habe ich gut über mich selber lachen können, aber ich wurde auch teils wirklich sehr gemobbt in der Schule. Also war ein paar Jahre war es auch mal richtig unschön, weil ich glaube, weil ich immer anders war. Weil ich kam aus dieser so ein bisschen Künstlerfamilie, dann war ich halbe Türkin. Wir hatten nicht viele Ausländer in der Klasse, das war da noch nicht so extrem irgendwie. Mhm. Zumindest nicht auf meiner Schule, auf der ich war. Alle waren dann schon in der Pubertät und haben irgendwie losgelegt, die Mädels mit Jungs, die Jungs mit Mädels. Ich war ganz lange Kind und habe dadurch dann auch durch diesen Entwicklungsschritt, den ich viel später gegangen bin, habe ich auch meinen Freundeskreis verloren. Also ich wurde so richtig rausgedisst und man hat mir dann gesagt, was man nicht an mir mag und wir können sie jetzt heute nicht sagen, wir haben die Liste vergessen. Das war richtig gemein. Kinder können ja grausam sein. Und ich habe
Dass du das heute noch weißt, das hat sich ja auch eingebrannt.
Das hat mich sehr geprägt. Ich habe teils jeden Tag geweint. Also es war eine Zeit lang mal echt eine harte Zeit. Deswegen muss ich auch sagen, habe ich ganz großen Respekt vor Schule. Also wenn meine Kinder in die Schule kommen, weil du musst auch einfach ganz viel Glück haben, dass du an einen guten Freundeskreis gerätst, dass es irgendwie eine gute Klasse, gute Lehrer sind. Du kannst ja auch in vielerlei Hinsicht so viel Pech haben und es kann eine ganz schmerzvolle Zeit sein und ich hoffe einfach, dass meine Kinder eine tolle Zeit haben werden, weil für mich war es bis, sage ich mal, 10. Klasse war es richtig scheiße und danach habe ich dann so ein bisschen mehr mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein entdeckt und habe mir dann mal echt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und mich auch dagegen gestemmt und dann ging es auch auf einmal. Ja.
Wenn man in der Kindheit, in der frühen Jugend Außenseiter ist und auch so gemobbt wird und spezielle Interessen hat oder spezielle Begabung und dann aus dem Rahmen fällt, aus dem Mainstream fällt, dann wird das ja automatisch plötzlich zu einer Stärke.
Mhm. Ja, aber das dauert, bis man es erkennt. Also es haben zum Beispiel alle geraucht, alle. Und ich war immer mein Vater ist Lungenfacharzt. Mir kam es überhaupt nicht in den Sinn zu rauchen. Es hat auch wirklich für mich, bis heute macht Rauchen für mich einfach keinen Sinn. Ich finde es einfach dämlich. Also und unlogisch irgendwie, dass man sowas in sich hinein inhaliert, was nicht schmeckt und stinkt und Ungesundes. Und das war so ein Punkt von ganz vielen, wo ich schon mal nicht mithalten konnte. Oder alle haben sich zum Kiffen getroffen. Ich habe nie gekifft, es interessiert mich einfach nicht.
Bis heute nicht?
Nein, also ich habe mal irgendwann dran gezogen und dachte so, aha. Und dann habe ich 2 Tage lang gehustet, mein Körper mag es auch einfach nicht.
Ah, okay. Du bist jetzt Schauspielerin geworden, weil deine Mutter ist ja auch Schauspielerin. Dein Vater, hast du gerade gesagt, Lungenfacharzt. Stand denn Medizin auch mal zur Debatte oder war das von vornherein, ich werde Schauspielerin?
Also ich wollte nie Schauspielerin werden. Ich wollte immer Meeresbiologin werden oder Ärztin.
Oh, Meeresbiologin. Mhm.
Ich habe einfach neben der Schule angefangen zu drehen mit 14 und habe das einfach immer gemacht.
Über Kontakte der Mutter auch?
Ja,
oder
ja,
so?
Ja. Die hat bei den Anrainern gedreht, damals mit Tommy Engel, Ernst Hilbig, Hildegard Krekel. Das waren so kölsche Größen, kennt man ja eigentlich noch. Und ich habe dann mal hinter der Kamera gejobbt, ich habe mal vor der Kamera gejobbt. Es gehörte für mich immer dazu, aber es war für mich auch nichts Besonderes. Und ich habe auch immer gesagt, nö, mache ich einfach, wenn es läuft, ne, nehme ich das mit. Das macht auch Spaß, aber ich werde das nicht hauptberuflich machen. Ich habe dann sogar studiert, was ganz anderes. Ich habe ein Krankenhauspflegepraktikum gemacht auf einer bauchchirurgischen Station, was für mich sehr augenöffnend war für mein Leben einfach. Und einfach viele andere Dinge auch noch gemacht.
Also da bist du ja wirklich so hands-on. Das ist dann ja wirklich Arbeit mit den Händen, mit dem Körper sozusagen, das ist ja
das
eine ganz körperliche Arbeit. Und wäre das auch, nach dem Praktikum, wäre das auch etwas gewesen für dich als Beruf?
Ja, also ich glaube, Medizin wäre immer was für mich gewesen. Da ist auch, heute blutet immer noch so ein bisschen mein Herz, weil ich das einfach so spannend finde. Ich habe auch eine meiner besten Freundinnen ist Kinderchirurgin und ich sage immer, ach, beschreib mir das und was ist das und geh ins Detail. Ich will immer ganz viel wissen. Ich war aber damals nicht bereit, da war ich irgendwie halt noch jung, Anfang 20, total verliebt, dafür alles zu geben und irgendwie nach Budapest oder Wien zu gehen oder in eine ganz andere Stadt. Ich war da noch nicht so weit. Mhm. Ich habe hatte eine lange Orientierungsphase, bis ich dann auch mal rausgefunden habe, dass ich Schauspiel auch wirklich liebe und mir das großen Spaß macht.
Woran merkst du deine türkischen Wurzeln?
Also ich bin natürlich in der komfortablen Position, dass ich mir die Rosinen rauspicken kann, weil ich so beide Kulturen habe und mitbekommen habe. Ich höre ganz viel türkische Musik mit meinen Kindern, weil ich spreche ja leider kein Türkisch. Ich kann natürlich jedes Lied mitsingen, aber ich weiß nicht, was ich da singe.
Aha, gefährlich.
Es ist meistens auch richtig, was ich singe. Aber meine Mutter sagt immer, dass es sich anhört, als würde eine Französin versuchen, Türkisch zu sprechen.
Oh, ist das ein Kompliment? Ich weiß nicht.
Aber ich möchte halt auch irgendwie meinen Kindern versuchen, ein bisschen was wenigstens von der Kultur mitzugeben, weil sie sind ein Viertel Türken. Und ich kann es gar nicht so richtig an Ding festmachen. Es ist halt sehr viel Gefühl, ne? Also wenn ich bei meiner Oma bin und diese Häkeldeckchen, Schalen da rumstehen und immer der Fernseher läuft, wie es immer bei türkischen Familien so ist, also dann fühle ich mich auch schon sehr zu Hause und ich liebe das türkische Essen.
Ich wollte gerade sagen, kochst du Mamas Rezepte oder so?
Also ich muss sagen, an die türkische Küche habe ich mich bisher noch nicht so richtig gewagt, aber meine Mutter ist eine hervorragende Köchin und ich trete schon langsam in ihre Fußstapfen.
Jetzt mit Film und Fernsehen sozusagen, wann hast du gemerkt, ja, das ist es? Das ist es jetzt wirklich dann?
Ich glaube, oftmals wachsen ja Erkenntnisse in Krisen. Und ich glaube, das war so eine Zeit, wo ich echt viel arbeitslos war und zu Hause war und viel geweint habe und irgendwie nicht wusste, wie soll es weitergehen. Und da habe ich dann erkannt, ich will das wirklich und ich muss es, glaube ich, auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit angehen, weil ich habe das eine Zeit lang auch nicht ganz so richtig serious genommen. Ich dachte, weil es mir immer so zugeflogen ist. Und dann hörte dieses Zufliegen auf und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht sollte ich jetzt doch mal meinen Arsch hochkriegen und was tun. Und also ich habe nebenbei studiert, ne? Ich habe immer was gemacht, aber was Schauspiel angeht und habe dann angefangen, jedes Casting zum Beispiel mit einem Coach vorzubereiten und das hat auch wirklich sehr viel geändert. Also, weil du kannst dich natürlich nur so richtig weiterentwickeln, wenn du spielst. Aber wenn du keinen Job kriegst, kannst du nicht spielen. Mhm. Und dann gehst du praktisch immer also für Schauspieler ist kein einfaches Business. Musst du praktisch in Vorkasse gehen, musst dir immer einen Coach nehmen, den bezahlen, weißt nicht, ob du den Job kriegst. Meistens kriegst du ihn nicht. Also die Erfolgsquote ist bei den meisten Schauspielern mau. Ich glaube, 3% aller Schauspieler in Deutschland oder 4 können davon leben. Mhm. Das sagt ja schon alles.
Und haben deine Eltern, also haben die gesagt, ach, die Lütte, die macht das schon? Oder haben die auch mal einen Tipp gegeben? Oder wie haben
also, das war so verrückt, weil alle um mich herum haben immer an mich geglaubt, weil ich natürlich auch so, ich bin natürlich auch sehr, ich bin schon sehr schnell im Kopf, ich habe viele Interessen und alle haben gedacht, Lilly, du machst das schon, du wirst deinen Weg schon gehen, egal was du machst und was du machen willst. Aber eine Zeit lang hat mir der Glaube an mich selber gefehlt. Und das ist problematisch, das weiß jeder, ne? Also wenn du nicht selber an dich glaubst, dann strahlst du das auch einfach aus, wenn du Selbstzweifel hast. Ja. Und da musste ich total viel an mir arbeiten und mich auch aus diesem Loch rausarbeiten. Was ich dann auch immer mit sehr viel Kreativität gemacht habe. Das hat mir persönlich immer sehr viel geholfen in meinem Leben.
Und was war denn der Durchbruch? War das verbotene Liebe-Casting und jetzt so
bam? Nein, da
jetzt
war ich ja blutjung, da war ich ja 18. Nee, diese Zeit, wo es sehr schlecht lief und auch so für mich psychisch nicht so einfach war, das war später. Da war ich auch mit René schon zusammen. Ja. Da hatte ich diesen super erfolgreichen Mann schon an meiner Seite und es drehte sich plötzlich alles um ihn. Weil das ist ja nun mal... Ne? Also wenn du zum Beispiel, wenn wir zukünftige Nachbarn getroffen haben, also alte oder ältere Herren werden ja zu kleinen, aufgeregten Kindern, wenn sie einen Fußballer treffen und dann haben sie teils vergessen, mir Hallo zu sagen. Dann stand ich daneben wie der Depp vom Dienst und ich wurde noch nicht mal begrüßt. Und es war für mich dann auch eine neue Erfahrung, dass, weil ich war ja auch schon jemand, ich habe ja auch schon viel gedreht und auf gewissen Bühnen gestanden und Autogramme gegeben und plötzlich hat sich kein Schwein mehr für mich interessiert. Also man sieht ja immer nur die Brille oder man sieht es immer nur so, die Spielerfrau, die ist jetzt hier, schafft den Sprung ins Rampenlicht durch den erfolgreichen Fußballer, ne? So läuft es ja. Und dann werden die auf einmal bei Instagram zu Stars und was weiß ich nicht. Und
Auf einmal
moderieren sie alles und was weiß ich nicht. Und bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich habe ja schon super viel gearbeitet, seit ich 14 bin. Ich habe schon total im Rampenlicht auch schon gestanden und das macht natürlich auch was mit dem Ego. Ganz klar, da kannst du dich nicht von frei machen. Und dann hatte ich auf einmal diesen Mann an meiner Seite, der alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und ich musste da erstmal ankommen in dem Bereich, ja.
Spielerfrau, also du bist denn also keine klassische Spielerfrau? Also du bist schon, hast du denn Kontakt mit den anderen Spielerfrauen gehabt und hattest du da bekannte Freundinnen?
Ja, also ich bin nach wie vor mit Jessie Müller von Nikolai Müller befreundet oder Camilla Eckdahl. Hier von Albin Eckdahl. Aber ich muss auch sagen, also das waren meine wenigen Freundinnen, die ich da gefunden habe. Ich war immer schon so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich das unterbewusst war oder auch vielleicht ein bisschen auch extra gemacht habe, keine Ahnung. Aber ich habe es nicht kapiert, warum man zum Beispiel in High Heels ins Stadion gehen sollte. Ich fand, das war immer unbequem. Die Treppen sind sehr gefährlich. Es machte für mich keinen Sinn. Mir haben sie auch immer gesagt, dass ich so rausfalle aus diesem Schema, was mich überhaupt nicht gestört hat. Also ich war ja in Hamburg dann im VIP-Bereich im Stadion, war in dieser Welt, bin aber dann wieder mit dem Zug nach Köln gefahren und war wieder Studentin an der FH Köln mit meinen Kommilitonen, die einfach normal waren. Ich war immer so zwischen zwei Welten und das hat auch was mit mir gemacht. Also ich habe dann auch... das war auch irgendwie emotional anstrengend.
Ist es denn mittlerweile schon mal auch andersrum, dass sozusagen alle zu kleinen Kindern werden, wenn sie dich treffen und René Adler wird gar nicht die Hand gegeben? Hat sich die Statik geändert?
Tatsächlich hat sich es ein bisschen gedreht, weil ich auf Instagram auch immer sehr viele sehr lustige Stories mache und da so eine kleine Community einfach entstanden ist und gewachsen ist und mich viele jetzt mal auf Instagram oder auf meinen Podcast ansprechen. Da haben wir nämlich auch eine sehr, sehr enge Community und das findet René aber total witzig dann, wenn er nicht erkannt wird. Und
er ist der Mann von Lilly Holunder.
So sieht's aus.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ach, im Club in Köln, da war ich, glaube ich, 19 und er dann 20. War er 19 und ich 18. Er kannte mich von der verbotenen Liebe und ich kannte ihn nicht. Er war dritter Torwart bei Leverkusen. Also so ging es los und dann waren wir erstmal jahrelang Freunde.
Ach, er hat sich aber erkannt. Sag mal, bist du nicht die von verbotenen Liebe?
Nee, damals haben die Leverkusen-Spieler alle, also ich glaube, die ganzen Fußballer haben alle verbotenen Liebe geguckt. Das war noch zu der Zeit, wo VL noch richtig gute Quoten hatte. Ich sag ja, wir waren kleine Stars damals. Also ich bin damals schon ein bisschen durch die Welt geflogen und das war schon eine aufregende Zeit für so einen jungen Menschen.
Er war dritter Torwart. Das ist ja irre. Wie macht ihr das jetzt heute zu Hause, so Rollenverteilung? Wer kocht?
Also kochen tut definitiv ich, weil René, man muss es sagen, das kann ich auch einfach so sagen, hat kein Interesse am Kochen, hat kein Talent. Wow. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr schade, deswegen koche ich auch sehr viel mit meinem 4-jährigen Sohn, weil ich dem das einfach mitgeben möchte und er ist so interessiert. Also ich darf eigentlich nichts mehr alleine kochen. Sagt immer, Mama, kann ich helfen? Kann ich mitkochen? Ist süß, aber manchmal hast du es ja auch eilig und willst schnell, schnell machen. Und dann, das ist natürlich so ein bisschen bremsend, aber egal. Aber René ist sehr, sehr fleißig zu Hause. Also der steht abends noch in der Küche und spült ab, weil er morgens nicht in die Küche gehen kann Und dann ist es da unordentlich, das erträgt er nicht. Ich bin dann so Priorität schlafen, lieber eine halbe Stunde länger schlafen. Ja, wir machen beide super viel. Also der greift auch zum Staubsauger unaufgefordert. Der ist, er erträgt überhaupt keine Unordnung.
Und du bist da eher...
Ich bin die Künstlerin.
Laissez-faire. Du bist die Künstlerin.
Nein, nein, nein. Ich bin auch sehr ordentlich, aber ich habe das herausgearbeitet. Ich habe andere Prioritäten. Wenn ich halt ein Baby habe, das gerade zahnt oder so, gucke ich, dass ich eher mehr Schlaf bekomme, als dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Badezimmer aufgeräumt ist.
Ich habe gelesen, du bist auch handwerklich einsetzbar.
Ja.
Also, ja, zum Beispiel.
Ich habe schon mal eine IKEA-Küche aufgebaut und das will was heißen.
Das ist schon eine ganze Küche.
Ja, aber... IKEA-Küche, muss ich nochmal betonen, weil also, jeder, der schon mal eine IKEA-Küche aufgebaut hat, weiß, wie kompliziert das sein kann.
Als du Mutter geworden bist, da hast du ein Buch geschrieben, Schwanger im Zentrum meines Universums wird's eng. Also du hast da auch ganz private Dinge erzählt.
Sehr privat.
Sehr privat.
Sehr, sehr, sehr privat.
Also auch über Sex und so. Mhm. Warum war dir das ein Bedürfnis? Was wolltest du sagen aus deinem Leben heraus?
Also zum einen fühlte ich mich von der gängigen Literatur rund um das Thema Schwangerschaft nicht angesprochen, weil ich gedacht habe, ich habe ja immer noch einen dreckigen Humor, wenn ich ein Kind habe. Ich bin ja immer noch ich selber, verniedliche mich nicht, mache mich nicht zu was ich nicht bin, nur weil ich dann Mutter bin. Mhm. Ich bin immer noch Lilly und mein ganzer Freundeskreis ist so. Und dann dachte ich, es müsste auch so ein Buch geben für uns. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich schreibe, dann muss ich es auch so richtig schreiben und ganz ehrlich, weil das sind die gängigen Themen. Die Themen sind nämlich, dass die Frauen zig Monate nach Geburt keinen Sex haben können, viele, dass sie sich damit alleine fühlen. Und mir zum Beispiel mit 9 Monaten keinen Sex nach Geburt hat es sehr, sehr, sehr geholfen, als ich auf eine Frau getroffen bin, die ich 30 Minuten kannte, die mir dann gesagt hat, ach, bei mir ging das auch 9 Monate nicht und dann ging es auf einmal wieder. Mhm. Also dieser Austausch und dieses sich nicht alleine fühlen, wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot und dann habe ich noch jede Menge Humor reingepackt in das Buch. Das ist, ich finde, sehr schön geworden.
Es gab dann ja auch einiges Medienecho natürlich irgendwie auch. Natürlich auch wegen eurer Konstellation sozusagen mit dem Fußballspieler und so. Aber was hast du noch an Reaktionen bekommen?
Naja, besonders interessant war es, glaube ich, die Reaktion von René, der super nervös war, dieses Buch zu lesen. Weil ich habe ihn das nicht während des Schreibeprozesses lesen lassen. Weil ich gesagt habe.
Als es gedruckt war?
Ja, ich habe gesagt, es ist so intim. Und wenn du jetzt sagst, das will ich so nicht. Ich will nicht, dass das da steht, dann verunsichert mich das nicht nur, sondern du bringst mir mein ganzes Buch einfach durcheinander und ich muss es so schreiben, wie ich es schreiben möchte und es kommt ja aus mir heraus und ich habe da halt meine Seele einfach mal auf den Tisch gepackt und René war der Einzige, der, also meine Mama und meine Stiefmama waren mega begeistert und haben mir ein mega geiles Feedback gegeben. René konnte es nicht entspannt lesen. Er hat gesagt, es hat mich wirklich angestrengt, weil ich so eine innere Anspannung hatte. Weil
das natürlich auch was mit ihm zu tun hat.
Ja, weil ich auch zum einen Angst hatte, dass da irgendwas steht, was ich eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Und zum anderen hat er auch nochmal diese erste Anfangszeit so durchlebt, also Wochenbett und das war alles sehr kompliziert und ich habe 6 Wochen nur geheult. Und es war keine leichte Zeit und er hat das dann nochmal so durchlebt. Und dann hat er gemerkt, dass es doch auch ganz schön viel mit ihm gemacht hat, diese Zeit.
Also das Bild vom knallharten, emotionslosen Fußballer trifft gar nicht zu.
Im Gegenteil, vor allen Dingen, eine Szene ist auch drin, wo mein Neffe zu ihm gesagt hat, dass er sein Superheld ist. Und das war genau in der Zeit, wo wir versucht haben, schwanger zu werden und es nicht geklappt hat. Es hat lange nicht geklappt. Und da hat René dann angefangen zu weinen damals, als er mir das erzählt hat. Das steht auch im Buch so. Und das war für uns beide auch als Paar eine ganz schwierige Zeit, diese Kinderwunschphase. Ich glaube, weiß es auch nicht, bis heute nicht, hätte es noch länger gedauert, ob wir das als Paar überlebt hätten.
Aber jetzt seid ihr zu viert. Highlife in Tüten, ist das da? Wenn bei euch so Ding-Dong die Tür geht auf, bei Holunder Adlers, was hört
man da? Es ist laut. Die beiden, jetzt gerade geht es auch los, dass die Kleine ist jetzt 1,5, der Große ist 4, dass die abends nochmal richtig aufdrehen und sich gegenseitig pushen. Und sie versucht, ihn zum Lachen zu bringen und er sie. Und dadurch schaukeln die sich halt total hoch. Dann heult einer, weil einer den anderen aus Versehen gekratzt oder gehauen hat oder ihm was weggenommen hat. Dann lachen sie wieder. Also es ist voll das Chaos abends. So dass ich ganz schnell nach dem Essen Sandmann anmache, um alle wieder runterzufahren. Und danach ganz schnell zum Zähneputzen, ganz schnell Pyjama anziehen. Ja, es ist schon... Ich mache das jetzt gerade seit 2 Wochen, dieses Abendsritual alleine. Es ist schon echt... Ich bin froh, wenn René wieder da ist.
Okay, du übernimmst
es aufteilen können. Ja.
Wie ist das denn als Mutter oder auch als werdende Mutter und dann als Mutter so beim Casting? Also, wie sagen denn die Filmleute und die Fernsehleute? Ach ja, die junge Dame, aha, mhm. Wir wollen ja auch eine langfristige Beziehung mit ihnen haben, sozusagen.
Ja, also ich meine, es ist kein kinderfreundliches Business, ne? Du hast halt Arbeitszeiten, es können auch mal 11, 12 Stunden sein, es kann auch mal ein Nachtdreh sein, es ist schwierig. Also ich hatte, als ich schwanger war, vielleicht maximal ein Casting pro Schwangerschaft. Das ist, wenn die das hören, dann bist du eigentlich raus. Ich muss sagen, dass ich bei der Hafenkante, das Business ist kinderunfreundlich, aber die Hafenkante versucht alles, das ist echt toll, um irgendwie mitzuhelfen. Also wenn ich sage, ich habe an dem und dem Tag ein Betreuungsproblem, ich muss früher, dann versuchen die alles, um umzustellen, weil meine Chefs alle haben Kinder. Also die wissen, wovon ich spreche. Mein Partner Marc Bartel hat 2 Kinder, genau in dem Alter von unseren. Das ist total schön, dass man nicht irgendwie als gerade als Frau zur Arbeit geht und das Gefühl hat, ich muss dieses Kinderthema zu Hause lassen, weil ich sonst hier Schwäche zeige.
Mhm. Hat sich was geändert schon auch, ja?
Ja, ich weiß nicht, wie es an anderen Sets ist, weil das kann ich jetzt gerade aktuell nicht beurteilen, aber bei der Hafenkante ist es so, dass ich meine Kinder im Herzen immer dabei habe und auch darüber reden darf. Und es ist sehr familiär, wie gesagt.
Ich sag mal, finanziell arbeiten müsstest du ja nicht, wahrscheinlich. Aber ja. Du willst es unbedingt, auch weil es du bist, Jana.
Ja, ich meine, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also es kann im Leben immer irgendwas passieren und dann musst du auf einmal wieder arbeiten. Also ich habe auch schon sehr schlechte finanzielle Zeiten in meinem Leben gehabt, auch schon mit meiner Mutter. Und es macht ja mehr, also es gehört ja mehr zu einem Menschen, als nur die Frau von zu sein und irgendwie zu gucken, dass das Blumenarrangement im Haus stimmt. Ich liebe arbeiten. Ich bin auch, wenn mir das Spaß macht, dann committe ich mich mit 1000% und gebe auch 1000% und dann kann ich auch bis zur Erschöpfung arbeiten. Ich habe jetzt 10 Wochen gearbeitet mit krank sein, also richtig krank sein und habe mich dummerweise, und den Fehler mache ich aber nicht nochmal, nicht krank schreiben lassen. Das kann ich niemandem empfehlen, weil ich habe es echt verschleppt. Das war richtig dämlich, obwohl auch meine Chefs gesagt haben, Lilly, wir sind alle versichert hier, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr, Gesundheit über allem. Und ich immer, nein, es geht noch. Komm, Gripostat rein und Aspirin-Komplex rein und Ibo. Ich habe voll durchgezogen. Großer Fehler.
Nimm uns mal mit auf so einen Dreh. Wie läuft das? Du bekommst doch auch in Hamburg dann bei Notruf Hafenkante. Da sind ja immer viele Hamburg-Bilder im Hafen und so. Kommst ja auch rum. Hast du schon mal was entdeckt?
Ständig. Also wir haben ja immer so ein paar Wochen, wo wir im Studio sind, wo wir dann das PK drehen oder das Krankenhaus, die ganzen Szenen. Und dann gehen wir raus und da freuen wir uns alle immer total drauf, weil Außendreh, wenn das Wetter mitspielt, ne? Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, weil frieren ist echt ätzend im Außendreh. Und es war Anfang des Jahres, oder wann waren wir draußen? Im April hatten wir echt ein paar richtig kalte und nasse Tage. Das war schon echt übel. Aber sonst ist es wirklich sehr abwechslungsreich. Wir drehen an Orten, wo ich manchmal denke, da würde ich sonst nie hinkommen. Am Wasser oder was weiß ich was. In einem richtig geilen Loftbüro mit Blick auf die Kräne. Also es ungefähr immer alles dabei und das ist für uns, ich glaube, fürs ganze Team immer auch so ein Happening.
Deine Hafenkanten Kollegen und Kolleginnen, die hier auch schon bei viel Hamburg waren, die haben schon auch erzählt, dass sie ab und zu mal auch verwechselt werden, also für echte Polizisten gehalten werden. Und das habe ich gemerkt, dass dann die auch so einen eigenen Polizistenblick haben. Also wie ein Cop durch die Stadt gehen sozusagen. Du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber hast du das auch schon erlebt?
Ja, also es ist schon so, wenn wir zum Beispiel Aufnahmen im Polizeiauto machen und du fährst irgendwo lang, dass dann die Autofahrer um dich herum natürlich sofort auf die Bremse gehen und ganz bedacht fahren und so, ist schon lustig. Oder Kinder winken dir, weil kleine Kinder winken ja ganz oft Polizisten, tun meine auch. Dann winke ich natürlich auch zurück, weil den Kindern kannst du es nicht erklären und denen willst du ja auch eine Freude machen. Und ich denke, da mache ich meine richtigen Polizeikollegen dann auch, vertrete ich dann ganz gut.
Super. Hattest du mal selbst Kontakt mit der Polizei?
Ich habe schon mal die Polizei rufen müssen, leider, weil ich mal in Köln von einem Exhibitionisten nach Hause begleitet wurde. Das war nicht so schön. Also es waren eher solche Sachen oder kleine Unfälle oder sowas, aber nichts dramatisch. Also das war schon dramatisch, ne? Das muss ich auch nicht nochmal haben, aber das ging alles gut, Gott sei Dank, aber wir haben einen Polizisten im Freundeskreis in Köln allerdings und ja, in Leipzig haben wir auch noch einen, aber ja, sonst nichts Dolles.
Du hast eben gesagt, du hattest auch mal finanziell schwierige Zeiten. Also ich meine, du hast ja jetzt wirklich ein schön, kann man da sagen, ein schönes Leben irgendwie.
Ich habe ein ganz schönes Leben. Ich bin auch ganz, ganz reflektiert und dankbar und ja, genieße jeden Moment, weil es kann sich natürlich auch alles im Leben ändern.
Hast du denn, war das denn so, dass du wirklich, hast du mal gehungert oder so? Oder warst du mal wirklich pleite? Gab es so eine...
Gehungert, toi, toi, toi nicht. Ich habe ja auch eine Familie, also wir haben uns auch alle gegenseitig unterstützt. Also nicht nur in meine Richtung, sondern auch, ich habe auch jemanden aus der Familie unterstützt. Aber ich kenne definitiv ganz schlechte Zeiten. Also wo man wirklich den Cent umdreht und überlegt, was man kauft und was man nicht kauft. Aber ich muss auch sagen, ich habe letztens noch mit einem Freund, auch einem Schauspielkollegen drüber gesprochen, der aus ähnlichen Familienverhältnissen kommt wie ich und dass wir eigentlich ganz dankbar sind, dass wir nicht aus, weiß ich nicht, einer Reedereifamilie kommen, wo Geld nie eine Rolle spielt, wo du jedes Problem auch irgendwie mit Geld lösen kannst, weil es vervollständigt dich als Menschen, wenn du auch mal schlechtere Zeiten durchgemacht hast.
Das stimmt.
Es macht dich irgendwie, ja, es gibt dir mehr Vielfalt und Fülle mit, glaube ich.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen. Da kommen drei Fragen, die jedem gestellt werden, jedem Gast. Und die erste lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich sozusagen in dieser Stadt?
Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Also was mich wirklich stört, ist, ständig angekackt zu werden auf dem Isemarkt oder in Eppendorf, wenn ich mit Kinderwagen unterwegs bin. Ich wünsche mir wirklich, was das angeht, dass die Menschen ein bisschen toleranter und fröhlicher und besser gelaunt werden, weil ich glaube, es geht uns in Deutschland gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen, selbst wenn es irgendwie alles hier den Bach runtergeht in diesem Land, ist das Wichtigste, glaube ich, dass wir als Menschen, als Bewohner von Hamburg zusammenhalten und nett miteinander sind.
Das klingt sehr schön. Eine sehr schöne Königinnenentscheidung. Wo sagst du, mehr Hamburg geht nicht?
Mehr Hamburg geht nicht. Muss ich mal nachdenken.
Kann ein Ort sein, kann eine Situation sein, kann positiv oder kann negativ sein. Wir hatten ja schon alles. Westernhagen hat mal nachgemacht. Er hat ja auch hier in Harvesterhude gewohnt. Ein Gespräch mit seinem Nachbarn, der dann auch sogar Hamburger hat, war sehr lustig. Also es kann auch so eine Hamburg-Situation sein. Oder gibt es so eine... Gibt es einen Ort, an dem du besonders hamburgisch fühlst?
Also gut, ich meine natürlich irgendwie da unten an den Landungsbrücken, mehr Hamburg geht nicht, weil da sind die ganzen Touris, da ist der ganze Wind, da sind die ganzen Möwen, da sind die ganzen Fischbrötchen. Ich glaube, da geht wirklich nicht noch mehr Hamburg.
Was würdest du in Hamburg gern mal machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich würde endlich nach 12, 13 Jahren gerne mal Stand-Up-Paddling machen.
Also ich hätte dich da vermutet.
Ich war noch nicht einmal so richtig auf dem Wasser. Ich war mit so einer Barkassenrundfahrt habe ich schon gemacht, aber ich meine mal mit einem Tretboot oder mit einem Ruderboot oder Stand-Up-Paddling, was auch meine ganzen jüngeren Freunde ständig machen. Ich habe das noch nicht einmal gemacht und ich sehe es auch nicht in naher Zukunft, dass ich das machen
könnte. Wirklich? Nein, das musst du dringend machen. Hamburg.
Weil dafür muss ich mein kleines Baby wegorganisieren und bla 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 bla. Und,
aber vielleicht, wenn dein Mann mal da ist, dann steht er am Ufer und die sitzen da, trinken Kaffee und Saft und Eis und winken.
Ja, aber ich möchte dann mal so richtig, dann mal so eine Weile auf dem Wasser sein und dann irgendwo vom Wasser aus mir einen Burger holen. So wie das die jungen Leute heutzutage alle machen.
Und ich glaube, das lohnt sich wirklich, denn wirklich Hamburg vom Wasser ist nochmal eine andere, eine noch schönere Stadt. Ich habe mal gelesen, du hast einen Japanischkurs gemacht. Mhm. Wie ist dein Japanisch?
Also ich würde, glaube ich, ganz gut wieder reinkommen. Ich konnte sogar die Vergangenheit bilden, aber ich habe natürlich alles vergessen. Ich habe sogar zwei gemacht. In jeder Schwangerschaft habe ich einen Japanischkurs gemacht.
Warum?
Weil, ich habe es ja schon mal angedeutet, mein Gehirn ist sehr schnell und sehr hungrig. Und ich habe immer Bock, Neues zu lernen. Und wir waren 8 Tage in Tokio und ich war so begeistert, dass ich danach gedacht habe, ich muss jetzt erstmal Japanisch lernen. Aber es ist auch wirklich sehr, 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 sehr herausfordernd, weil es so anders ist. Man muss einfach sehr, sehr, sehr fleißig sein. Und ich war immer nach 90 Minuten mit meiner Lehrerin, war ich so K.O., dass ich danach erstmal 2 Stunden schlafen musste.
Und deine Lehrerin auch?
War immer sehr streng. Die war eine sehr strenge Japanerin, die immer auch nicht gelacht hat. Und mein Ziel war es dann immer, Richtung Ende dieser 90 Minuten die gute Frau einmal zum Lachen zu bringen. Und sie musste dann immer auch am Ende irgendwann mal wegen irgendwas grinsen. Und sie musste dann auch immer ab und zu sagen, gut.
Gut, okay, und das war ein Check.
Das war ein ganz großes Kompliment.
Kannst du noch was auf Japanisch sagen?
Watashi wa Lili desu.
Mein Name ist Lilly.
Ja.
Ja, das, guck mal, auch ohne Japanischkurs. Sag mal, du hast so viel zu sagen, erkennbar. Und du tust es auch. Du schreibst, hast nicht nur ein Buch geschrieben, sondern du hast auch einen Podcast.
Mhm.
Um geht's da?
Ja, also der Podcast heißt Mea Culpa, Schande über unser Haupt. Mhm. Und wir entschuldigen uns mit dem Titel schon vorneweg für alle Dinge, die wir loswerden. Es ist auch ein sehr, sehr, sehr brutal ehrlicher Podcast.
Wer ist denn wir?
Wir sind, das ist Chris Gebert, mein Lieblingsschauspielkollege und lustigster Mensch unter der Sonne. Sehr, sehr, sehr guter Freund, wenn nicht sogar bester Freund mittlerweile. Der wohnt in Berlin, er führt so ein ganz anderes Leben mit seinem Freund in Berlin, hat eine Agentur, ganz anders als ich und das macht's, glaube ich, auch. Also er erlaubt mir zum Beispiel maximal 5 Minuten in einer Folge über meine Kinder zu reden. Länger erträgt das nicht. Es ist sehr, sehr, sehr ehrlich. Ab und zu fällt auch das Wort P.
Oh. Ah.
Das, was, worüber du erzählen könntest, weil du ein Mann bist.
Ja, okay.
Also es ist sehr...
Vielen Dank für diese zensierte öffentlich-rechtliche Fassung.
Gerne,
sehr schön.
Gerne, gerne, piep. es ist wirklich witzig und unsere Community, unsere MCs nennen wir die, die sagen immer, es fühlt sich einfach so an, als würden unsere beiden besten Freunde neben uns sitzen und
toll
quatschen und ja, auch wir kriegen wunderschöne Nachrichten, dass auch in schweren Zeiten, dass wir die Leute zum Lachen bringen. Also
schön. Das, was Podcast richtig gut kann, das glaube ich auch. Mhm. Das bekommen wir auch in den Podcasts, die wir machen, immer wieder. Es ist so, als ob man mit am Tisch sitzt.
Genau.
Das ist das schönste Kompliment.
Und wir schneiden zum Beispiel auch nicht. Wir wollen gar nicht, dass es perfekt ist.
Ja. Genau. Nee, perfekt. Es soll ja rough sein.
Ja.
Es soll ja toll sein. Super. Was sind denn deine Pläne? Also was liegt jetzt an? Ich meine, du hast ja so viel auf dem Zettel. Hafenkante, Familie, Podcast.
Ja, mehr passt da auch nicht rein. Hausbau.
Hausbau
ist gerade sehr akut. Also wir müssen einfach ganz viel entscheiden, damit wir nicht erst in 4 Jahren einziehen können. Also es hängt wirklich an unseren Entscheidungen. Wir hatten mal gehofft, dass wir Anfang nächsten Jahres rein können. Es wird wahrscheinlich eher Sommer. Und ja, da musst du halt voll hinterher sein und in Ausstellungen fahren, die Sachen angucken. Es ist mega toll, das machen zu dürfen. Wir sind sehr dankbar. Aber es ist auch manchmal ein Pain und geht sehr an die Nerven. Und wir sind sehr froh, wenn diese Baustelle abgehakt ist.
Entscheidung bedeutet ja irgendwie auch Kompromisse oder...
ja, und auch Verantwortung. Es kostet alles. Dann weißt du immer nicht so richtig, wird das am Ende dann auch so, wie du es dir vorstellst? Und oder, weiß ich nicht, war die Idee besser als die Umsetzung? Also es ist auch ein gewisser Druck. Und ja, da bin ich gerade sehr mit beschäftigt. Ich komme auch gerade von der Baustelle.
Aber jetzt sitzt du da mit verschränkten Armen, das heißt, das ist schon eine gewisse Anspannung.
Ja, ist es total, weil mir natürlich auch der Bauleiter im Nacken sitzt, mein Mann sitzt mir im Nacken, weil wenn es nach mir ginge, würde ich alles so ein bisschen gemütlicher machen. Und René ist, wir müssen das entscheiden. Und meistens sagt er mir das dann so kurz vorm Einschlafen, damit ich dann auch eine schlaflose Nacht habe und da liege und über die Fliesen nachdenke. Ja, aber wir sind jetzt, glaube ich, ganz gut unterwegs und jetzt geht's erstmal in Urlaub.
Jetzt geht's in Urlaub. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Lilly, vielen Dank, Lilly Hohenlunder. Toll, dass du da warst.
Spaß gemacht, danke.
Mir auch, vielen Dank. Mhm. Dieses Gespräch zum Nachhören, aber auch alle anderen Begegnungen zum Nachhören findet ihr in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek mit Marie Roos, mit Steffen Halaschka, mit Jens Wawritschek, mit Ditsche und. Also am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Was möchtest du denn haben heute zum Bestellen?
Kanaltreff, kleine Pause, Onkel Benz und Lister Döner. 4 Imbisse im Norden. Hier begegnen sich jung und alt, reich und arm, dick und dünn.
Wehe, du isst nicht auf, dann kriegst du einen Bax.
Ob in Hamburg, Hannover, Seestedt oder Rostock. In den 4 Imbissen kommen die verschiedensten Kulturen und Typen miteinander ins Gespräch. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Ich guck böse. Herzlein, ich bin eine Frau, ich guck immer zicki.
Es wird gebraten und gefrotzelt, manchmal vielleicht sogar geweint, aber auch gelacht und vor allem gegessen.
3-mal Dönertasche, 1-mal davon vegetarisch, 2-mal das Menü.
Ja, 4-mal Burger Pommes, 12 Uhr, mach ich dir fertig, mein Lieber.
Der Imbiss ist die neue Eckkneipe und ihr seid mittendrin. Bei Fischbrötchen, Fritten und Falafel. Die 4-teilige NDR Nordreportage ist jetzt schon exklusiv zu sehen, nur in der ARD Mediathek.